neuen Teil Experiment-Podcast mit Tobi und Lukas.
Ja, und hier ist sie wieder, die wilde Fahrt. Heute geht's wieder abwärts. Herzlich willkommen, liebe Fans des SV Meppen zur neuen Folge 1912, der SV Meppen Podcast. Neben mir der Lukas, der halt trotzdem noch strahlend neben mir sitzt, zum Glück. Also wir behalten unseren Optimismus trotzdem und werden jetzt halt gegenüber diese Glanzleistung gegen Türkgücü München sprechen.
Und diesen kleinen Monolog hat Tobi verfasst, der natürlich auch strahlt, weil heute gab es ja auch noch gute Nachrichten zu vermelden.
Gute Nachrichten, ja. Also als allererstes herzlich willkommen weiter an Bord, lieber Jupp. Ja, genau. Janik Gieskaczewski hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Das macht uns sehr, sehr, sehr glücklich. Quasi der Hauch des Aufstiegs immer noch dabei.
Genau, Aufstiegsheld.
Ja. Und das freut uns mega. Zum Zweiten, gute Besserung an Steffen Puttkamer, der sich ja leider einen Muskelfaserriss, zum Glück nur einen Muskelfaserriss zugezogen hat.
Genau, würde ich auch sagen.
Der jetzt anscheinend nochmal Urlaub braucht, gesundheitsbedingt. Und ja. In 2 bis 4 Wochen uns dann wieder zur Verfügung steht. Alles Gute an der Stelle und bis bald.
Ja, die Bügelperlen sind schon bereitgelegt für das Comeback. Das ist ja gar kein Problem. Nee, aber als ich die Verletzung gesehen habe, habe ich auch als erst gedacht, boah, hoffentlich ist es nur ein Muskelfaserriss. Weil als sofort angezeigt wurde, muss raus, da habe ich schon gedacht, oh nee, das kann doch nicht wahr sein.
Dass der vor allem war es ja ohne Fremdeinwirkung halt auch.
Da, ja, das ist immer scheiße, wenn man sich irgendwie verhebt, nee, wollte ich schon sagen, oder irgendwie umknickt oder falsch auftritt.
Verschießt, ja. Er hat sich ja verschossen.
Genau. Dann ist das schon immer böse, aber... Ja, Muskelfaserriss, Glück im Unglück. Auch nichts, was karrierebeendend ist, was wir auch fast schon spekuliert haben. Ne? Der alte Mann in seinem hohen Alter.
Ja, wenn das jetzt tatsächlich wieder was Schlimmeres gewesen wäre, mein erster Gedanke war, okay, das war's. Mhm. Ne? Weil dann sagst du halt auch irgendwann, okay, der Körper zeigt mir halt ganz deutlich, immer wieder mit stärkeren Ausfällen wird nicht. Aber so bist du ja bald wieder um Platz. Und dann so unterschreibst du vorher noch mal eben den Vertrag.
So,
ne? Oder jetzt. Machst du noch mal eben 7 Jahre weiter, ne? Und ein gut gewesen.
Ja, aber das, den Vertrag
unterschreiben. 7 Jahre noch ist die erste Zweitliga-Saison mit drin.
Ah, okay, alles klar. Dann aber als Trainer für ihn.
Dann als Trainer, ja.
Ja, man muss ja dazu sagen, Heiner Beckmann hatte ja in der NOZ, oder ich glaube, war es im Live-Talk da.
Ja, genau.
Irgendwie wurde ja bekannt gegeben, dass 3 bis 4 Verlängerungen jetzt diese oder nächste Woche kommen sollen.
Ja, ein Häkchen haben wir schon gesetzt.
Haben wir gesetzt. Das zweite Häkchen wird Erik sein, sag ich jetzt an meinen...
Machen wir jetzt hier Spekulationspodcast?
Ja, eigentlich ist viel spekuliert.
Nur weil es draußen schneit, heißt das nicht, dass wir schon wieder Wintergebäck auspacken müssen.
Ja, also Jupp, der erste fest, zweite Erik wahrscheinlich, 90% würde ich sagen. Ja,
würde ich auch sagen.
Und auch 90% halt noch Steffen Puttkamer.
Der jetzt 90%
würde ich sagen, ja. Okay. Ich glaube, er wird nicht mehr woanders hinwechseln, er fühlt sich hier pudelwohl.
Nee, die Frage ist, ob er tatsächlich noch weiter spielen möchte.
Hm. Ja,
man hat, ja gut, dann gebe ich recht.
Ja, ich glaube wohl, also Erik soll ja 2 Jahre machen, dann Anschluss Torwarttrainer im Jugendleistungszentrum, was super ist, glaube ich, für ihn.
Ja,
auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau sein Ding ist. Und Putti, weiß ich nicht genau, also wird auch 2 Jahre oder vielleicht so wie bei Jupp ein oder Jahr plus
Trainer
Option. Im
Jugendleistungszentrum.
Ja, warum nicht? Also wenn man muss ja den, gerade in der dritten Liga ist sehr wichtig.
Hilfstrainer für David Rosokic.
Ja, genau, Co-Trainer.
U15
Co-Trainer, ja, auf jeden Fall. Aber man muss ja, gerade in der dritten Liga ist es ja noch wichtiger als in der ersten oder gerade erste oder zweite Bundesliga, dass man da halt nach der Karriere auch noch weiter plant. Mhm. Und da ist es ja einfach nur perfekt eigentlich, wenn man die noch hier unterbringt quasi.
So sehe ich das auch.
Ja, und die vierte, schwierig, weiß ich nicht.
Ja, wer muss denn noch?
3 bis 4, also vielleicht ist die vierte, also wer noch muss?
Pio hat.
Pio hat. Doch, letztens vor zwei Wochen.
Pio hat, ja, logisch.
WDF Seher fehlt noch, auf jeden Fall. Tom Buche fehlt noch. Also ich sage jetzt nur, welche Verträge auslaufen.
Ja, meine Einschätzung könnt ihr akustisch hören.
Magic Mike?
Also ich werde es mega feiern, aber
Ich muss jetzt selber irgendwie überlegen, ich habe es jetzt auch gerade jetzt nicht mir aufgeschrieben so im Kopf. Tanko hat ja verlängert jetzt, wer ist denn? Guda hat, glaube ich, noch ein Jahr, ich weiß es auch nicht 100%. Rama hat, glaube ich, muss, glaube ich, auch nicht unbedingt verlängert werden, weil Hassan
könnte natürlich wieder.
Hassan
ist das natürlich viel zu früh noch, außerdem sind wir noch nicht in der nächsten Saison.
Der
andere Janik. Oh, sie, ja. Ja, da sind wir hier, da mache ich Haken dran, das könnte wohl sein.
Ja, echt? Ja. Ich hoffe auch. Egerer, Florian?
Ich nehme den Haken bei Yannick wieder weg. Ich möchte lieber für Florian Egerer setzen.
Beide, also unbedingt
ja,
beide.
Beide, aber wir kriegen ja nur 4 diese Woche.
Ja, also vielleicht kommt ja noch mehr.
Wenn Putti schon unterschreibt, bei Putti unterschreibt er es in 14 Tagen, wenn er wieder fit ist, und Jose unterschreibt diese Woche.
So machen wir. Ja, ich hoffe einfach, dass fast alle auslaufenden Verträge irgendwie verlängert werden.
Vielleicht war das ja auch dieses 3 bis 4, weil Putti den Vertrag aufgrund Verletzung jetzt nicht unterschreiben kann.
Ja, das, das war vor der Verletzung schon. Diese Info gab es, glaube ich, vor der Info. Vor der Verletzung.
Der ja, gut.
Ja, aber ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, ja, Rama hat auch noch Auslaufvertrag, aber der hat irgendwie eine Klausel drin, dass der noch x Spiele machen muss und dann ist er verlängert und Heiner Beckmann hat vor Wochen als allerdings
gar kein
Problem, allerdings war das noch vor der etwas längeren Verletzung von Rama, dass es kein Problem ist, vielleicht können sie jetzt doch noch zum Problem werden, aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall die Spiele macht.
Na gut, Verletzung, das muss ja auch irgendwie bedacht werden, ne? Das ist ja ein bisschen
schwierig. Ja, ich weiß nicht, wenn es um Einsatzgarantien geht, dann...
Ja gut, wenn er sich verletzt, dann kann ja nun keiner was für.
Ja, aber sonst, auch, er, aber auch der Spieler nicht.
Sagt sich, ich will auf gar keinen Fall bei dem Verein weiterspielen und hackt sich einen Kopf ab oder was?
Also das ist ja... Gut, dann spielt er kein Verein mehr, aber nee, aber...
Ich meine jetzt, okay, er hackt sich einen Finger ab.
Ja, kann er, glaube ich, immer noch spielen. Nee, aber ich meine, das ist ja dann zum Nachteil des Vereins erstens, ja, aber auch zum Nachteil des Spielers. Wenn der Spieler trotzdem verlängern möchte, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja,
ja, ich verlängere gerne.
Wenn er nicht will.
Wenn er nicht will.
Absichtlich verletzt.
Gut, weil, wenn er das
verdammt, die setzen mich die ganze Zeit ein. Aber die Frage ist, willst du so einen Spieler in der nächsten Saison auch nochmal bezahlen? Das ist ja die andere Sache. Ich meine, wir haben ja
Froschi schon mal gefragt.
So sieht's aus. Also da wird sich der Verein dann auch sagen, ja gut, wenn du halt gar keinen Bock hast, dann halt tschüss.
Dann halt tschüss, genau. Ja, also mein kleiner Monolog am Anfang, den du kurz gefeiert hast, der kommt ja nicht von ungefähr, denn das, was wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, ja, wie ich es mal charmant nennen will, geht wieder weiter und da wir letztes Mal auf dem Höhepunkt waren, sind wir jetzt wieder ziemlich down under und das ja leider nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Frauen.
Ja,
das war knapp.
Ja, du hast aber falsch gesagt, wir haben noch 3-2 gewonnen. Das ist doch ein Auf.
Entschuldigung, ja, ja, richtig, Entschuldigung.
Nee, aber das war, genau, das werden wir als hoch auf jeden Fall noch ein im Gedächtnis behalten. Genau, 3-2 Sieg. Also es wäre fast, also ja, was du vielleicht...
Fast schon
wir haben ja Klassenhalt. Es war ein sehr, sehr großer Schritt auf jeden Fall. Ja. Was du, glaube ich, meintest, war, wir haben ja 3-0 geführt und 3-2 noch gewonnen und es war am Ende doch mehr Zittern, als es hätte sein müssen.
Zu knapp am Ende noch,
ja. Genau. Ja, eine große Spielbesprechung wird es hier jetzt nicht geben, weil das hat den einzigen Grund, das Spiel kann ich mir jetzt nicht nochmal ein zweites Mal angucken, weil diese Streams, die der SV Meppen großzügigerweise und auch so gut, auf jeden Fall, dass es sie gibt, super, es hat war nicht ganz so gut gehalten wie beim Wolfsburg-Spiel, aber ich schätze mal, es haben auch mehr Leute geguckt, also es gab mal einen Ruckler drin und so, das war ein bisschen schade, da muss vielleicht noch dran gearbeitet werden, aber was auch muss, man muss dieses bitte bereitstellen, dass man sich nochmal angucken kann, das kann ja nicht so schwierig sein, ich meine, Livestream,
aber,
klar.
Vielleicht gibt es da Einschränkungen vom DFB, das weiß ich natürlich
kann nicht. Auch sein, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, ja. Weil Turbine Potsdam, das Spiel konnte ich mir hinterher nochmal angucken. Das haben sie ja über Facebook gestreamt. Aber wenn man das Material hat, kann man es ja einfach auf der Website einfach speichern und dann einfach.
Nicht genug Website-Daten.
Website-Datenvolumen. Das kann natürlich sein. Aber dann, wenn ich mir das dann nochmal angucken kann, ja, dann.
Sollte also, noch einer die Videodateien jeweils haben, wir können gerne einen Dropbox-Link schicken.
Oh Gott, aber ich glaube, so ein. Ja, 90 Minuten plus X, da brauchen wir die Premium-Box, die muss dann der...
Ja, bitte auf SD runterqualifizieren.
Nee, aber um nochmal eben das 3-2, ja, was da war ein gutes Spiel, muss man sagen, also wirklich auch sehr, sehr schön anzusehen, das Spiel und nicht nur halt von Meppner Seite, auch von der Bremer Seite. Werder Bremen ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 13 Punkte gehabt oder 16 Punkte, auf jeden Fall... Ich habe gesagt, dass die eigentlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Es hieß ja immer so, wenn die jetzt gewinnen, dann sind sie ganz safe durch. Aber wenn man sich mal anguckt, wie es da unten so zugeht, dann ist Bremen da eigentlich komplett durch.
Dann ist Bremen nicht der Part in diesem Match, der sich Sorgen machen muss.
Nee, genau. Also das war ganz wichtig, dass wir da 3 Punkte geholt haben.
Ja.
3 Tore auch in der ersten Halbzeit ein 2-0. Das 1-0 durch Alexander Emmerling nach einer Ecke, wenn ich das noch richtig
erinnere. Erstes Tor in der dritten Liga. Der ersten Liga. Mein Gott, ich bin schon zu sehr bei den Männern.
Du bist bei den Männern, ja.
Erstes Tor in der Bundesliga für den SV Meppen. So. Glückwunsch.
Ja, genau. Und erstes Bundesliga-Tor auch für Sie, ganz genau. Und
das meinte ich auch.
Ja, für Sie und für den SV Meppen ist ja beides richtig. Ja. Aber sie kam ja von Frankfurt, die haben ja auch Bundesliga gespielt davor. Ja. Also sie hätte da schon ein Tor machen können, hat sie jetzt aber nicht. Für den SV Meppen sich aufgehoben, diese Ehre. Super geil, war auch ein schönes Tor, also wirklich stark nachgestochert sozusagen. Es war viel Gewusel im Strafraum und sie hat dann nachgesetzt und das Tor gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist sie auch beidfüßig. Also links und rechts, Schuss, dann ins Tor.
Insgesamt ja eigentlich gar nicht, glaube ich, ihr Job so.
Nö, eigentlich nicht. Also sie ist eigentlich so.
Gut, auf solche Leute können wir uns verlassen. Grüße nochmal an Steffen Puttkamp.
Ich wollte sagen, sie ist Verteidigerin. Natürlich ist das ihr Job, einen Job zu machen.
Beim SV Meppen ist das doch so. So wie das beim SV trainiert, ja.
Genau, das 2:0 hat Bianca Becker gemacht nach einer starken Flanke von, ich glaube, von Lisa Joost, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder von Linda Preuß. Nee, Linda Preuß kam, glaube ich, in der zweiten Halbzeit rein. Und sie hat im Interview hinterher gesagt, ich musste nur noch den Kopf hinhalten. Ja, ganz so. Also ein bisschen sich ihr Licht in den Schatten gestellt, wie man so schön sagt. Also sie hat, ist da schön zum Kopf hingegangen und hat das echt stark gemacht. Und 2:0, ey, da dachte man schon, jo, geil. 2:0 haben wir hier gegen Turbine geführt. Ja, aber das hat sich gar nicht so angedeutet, dass Meppen das Spiel aus der Hand gibt. Bremen hatte zwar immer ihre Druckphasen oder immer auch mal gute Chancen, muss man sagen. Aber Meppen hat immer es geschafft, in der Druckphase dann den Nadelstich zu setzen und dann die Luft rauszulassen aus dem Bremer Spiel. Ja, das 3:0 durch Vivien Endemann in der zweiten Halbzeit, da hat man schon gedacht, jo, alles klar, Deckel drauf.
Safe. Passiert nichts mehr.
Absolut. Ja, und dann gab es...
Dann fühlte man sich zu safe.
Fühlte man sich ein bisschen zu safe, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich das 3:1 nochmal angucken könnte, also kann man auf jeden Fall, man kann sich die Highlights angucken auf dfb.tv, das kann man auf jeden Fall noch machen. Da war man halt nach einem Freistoß sehr naiv, würde ich mal sagen. Also die haben, also da hat sich eine Bremerin sozusagen in den komplett freien Raum rausgeschlichen und man hat da nicht so richtig drauf aufgepasst und dann konnte man da locker das 3:1 einschieben quasi. Und das 3:2 war doch sehr, sehr kurios. Also ich glaube, unsere Kapitänin in dem Spiel, Lisa Marie Weiß, lag verletzt auf dem Boden und der Ball wurde zurückgespielt. Und unsere Torhüterin Laura Sieger hat den Ball aufgenommen und ist ausgespielt. Was eigentlich, ja, ich glaube, da hat sie im Interview ja auch gesagt, dass da komplett nicht drüber nachgedacht hat, dass sie den Ball nicht anfassen darf, weil der Ball ja von der Meppnerin kam. Sie hätte den Ball, die war ja auch völlig unbedrängt, hat den Ball so auf die Turbine hauen können, aber sie hat ihn erst in die Hand genommen und dann weggeschossen. Und da gab es einen direkten Freistoß, soweit noch alles richtig. Aber dann gab es noch eine Schiedsrichterentscheidung, die definitiv hätte abgepfiffen werden müssen, weil von der Mauer ist der Ball abgeprallt zur Schiedsrichterin und die hat den berührt. Und das Regelwerk sagt jetzt, wenn der Schiedsrichter ist nicht mehr Luft,
nein.
Das hört man ja immer wieder. Und wenn der Ballbesitz wechselt, und da Colinas Erben, übrigens große Empfehlung, guter Podcast, Schiedsrichter-Podcast und Twitter.
Häufiger empfohlen von uns.
Genau. Und ein cooler Twitter-Account, die kann man da anschreiben, sagt, hier, guck dir das mal an, die machen das auf jeden Fall, das ist super geil.
Die machen das einfach, unfassbar.
Ja, du, wenn ich jetzt das an DFB-Schiedsrichter-Twitter-Account geschickt hätte, da hätte ich bestimmt keinen, also ich habe es nicht geschickt, aber da hätte ich keine Reaktion gekriegt,
definitiv. Stadionverbot, genau. Alle Stadien.
Ja, und Alex Feuer. Ja, das ist ja Standard, also ja. Letztes Jahr.
Ja, genau, das ganze letzte Jahr hatten wir Entscheidung verboten.
Ja, und Alex Feierherd, auch Schiedsrichter gewesen oder immer noch, glaube ich, also jetzt auf jeden Fall Ausbilder, so ein bisschen. Und der hat sich das angeguckt, hat dann gesagt, jo, wenn bei einer aktiven Abwehrbewegung sozusagen, was dann die Ballaktion war von Meppen, von dem Schiedsrichter dann zur Bremerin hätte sie abpfeifen müssen und mit Schiedsrichterball hätte es weitergehen müssen. Und ja, hätten wir nicht mehr zittern brauchen, aber es ist ja im Endeffekt alles gut gelaufen. 3:2, ja, Sieg, ja. Wieder überm Strich. Wichtiger so. Sieg, auch wichtiger Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Jetzt geht es ja nach Essen, SGS Essen. Und noch nicht das Abstiegsknallerspiel, sondern das kommt erst ein paar Wochen später gegen den SC Sand zu Hause. Ich hoffe, dann können wir wieder ins Stadion, aber.
Ja. Wieso wann spielen die denn? Im September?
Ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, könnte schon das Spiel danach sein oder halt. Ja, sowieso, wenn ich jetzt sagen würde, das Spiel danach könnte es halt auch schon in einem Monat erst sein, weil wie die Liga, die Frauenbundesliga.
Terminiert
ist. Ist kurios und nicht zu verstehen, ehrlich gesagt. Gut, da ist jetzt eine Länderspielpause, ist klar, dass jetzt Pause war, aber wir haben ja gegen Bayern gespielt. Als erstes in diesem Jahr, glaube ich, oder zweites und so. Und das ist ja ein Spiel, was eigentlich hätte viel später terminiert sein müssen. Aber ja, wegen Champions League und so wurde da ein bisschen hin und her geschoben. Deswegen blickt man da nicht so ganz durch. Aber ja, egal. Das Spiel gegen Sand wird auf jeden Fall unfassbar wichtig werden. Ja,
warten wir es mal ab.
Genau.
Auf jeden Fall freuen wir uns erstmal über den 3:2-Sieg. Mhm. Und gucken jetzt mal auf die dunkle Seite der Medaille.
Genau, jetzt kommt wieder die Abfahrt quasi. Die
Abfahrt.
Es geht jetzt wieder bergab. Ja. Und zwar Türkgücü München.
Die nächste Fahrt geht rückwärts.
Ja, Türkgücü München. Wir kamen dahin. München, kein so gutes Pflaster für uns. Nee. Drei Spiele in München.
Und dreimal vor Ort.
Dreimal verloren. Nee, nicht gewonnen, nur einmal unentschieden gespielt. In 18-16 haben wir unentschieden gespielt, aber gegen Unterhaching haben wir verloren. Gegen Tübüchi jetzt verloren. Bin mal gespannt, wie es jetzt mit Ingolstadt läuft. Das ist jetzt nicht München, aber auch da unten irgendwo.
Bayerischer Boden noch in der Nähe quasi.
Irgendwo da ganz tief.
In der Nähe.
Ja. Ja, aber kommen wir gleich mal zum Spiel. Also es gab 5 Veränderungen, was doch interessant ist.
Ja, besonders interessant ist, wir spielen einfach mal mit dem Stürmer.
Ja, wir spielen wieder mit dem Stürmer,
genau. Buche ist reingekommen, ja. Du hast jetzt Buche für Pio geschrieben.
Ja.
Kann man so sagen.
Ich meine, es gibt halt keinen Stürmer-zu-Stürmer-Wechsel, weil
ja, aber Pio war halt vielleicht annähernd auf dieser Position.
Ja, eigentlich war es der Tanku.
Ich müsste schreiben, Buche für Puttkammer, aber der hat ja trotzdem auch gespielt.
Richtig. Nee, es war eigentlich der Wechsel, der personell rausgenommen wurde, aber wenn ich. Der Stürmer, der halt gegen Bayern gespielt hat, war ja eher Tanku in der Position jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Und genau, Buche für Pio. Janik Jaskaczewski kam zurück, wo wir uns auch gewundert haben. Also ich habe mich gewundert,
als ich das gelesen habe.
Bünding durfte nicht spielen.
Und Ose halt auch nicht.
Ose auch nicht. Balle war noch nicht fit genug, weil ich hatte jetzt mit Balle gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, der ist ja am Ende des Spiels
noch gekommen, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, Jupp, der ja auch ein super starker Backup ist, hat auch wieder gezeigt, dass er eigentlich gut ist, dass er auf jeden Fall da ist, wenn man ihn braucht. Ne? Und es war klasse. Genau, Al-Hazar Mike war dann dabei für Ose. Bäre für FCF und Rama für Kampf für Himmland rein, auch gelb gesperrt. Ja, Bäre war auch länger verletzt und jetzt ist er sehr wieder verletzt, was ja leider auch irgendwie, sich...
Geht so ein bisschen Hand in Hand.
Ja, genau, das passiert halt leider doch sehr häufig. Was er genau hat, wissen wir nicht, angeschlagen ist es, also ich hoffe mal, dass er vielleicht jetzt gegen wegen Wiesbaden wieder fit ist und ja, brauchen wir jeden Mann jetzt nach dem Spiel. Ja, es ging ehrlich gesagt ziemlich gut los, ne? Die ersten 10 Minuten, würde ich fast sagen, waren Schlag auf Schlag fast.
Ja, also eigentlich auch gut Meppen dominiert fast.
Mhm. Ja, die erste Chance kam von Rama nach 2 Minuten schon. Das war schon das Ding, wenn er den richtig trifft, dann ist er drin.
Ja.
Also war wirklich Riesenchance. Super, super Flanke von Jupp auch nach 2 Minuten. Und er rutscht ihn dann über den Schlappen. Völlig frei kommt er auch zum Schuss. Und dann war halt daneben im Gegenzug fast, kam dann die Antwort von Tügütü. Nach Ballverlust und extremer Unordnung im Strafraum, das ist mir in diesem Spiel doch sehr häufig aufgefallen, dass es fehlte so die leitende Hand in der Innenverteidigung und das, obwohl Putti wieder da war.
Ein bisschen merkwürdig, ne?
Ja. Ja. Steckt mich in meiner Meinung, dass halt Bünding eher so der Abwehrchef ist, aber gut, Putti hat halt noch nicht so viel Spielzeit gehabt, um das so richtig zu beweisen. Am Anfang der Saison halt mehr, aber gut, da musste man sich halt noch finden, weil viele neue Leute da waren. Und Bünding hatte das halt die meiste Zeit in der Saison gemacht. Und ja, dann hätte es da eigentlich auch schon 1-1, wenn unser Tor gezeigt hätte, oder 0-1 stehen können, sozusagen. Also es war auch schon eine gute Chance. Ja, und dann kam auch schon das Abseitstor. Also es ging wirklich hin und her. Also man muss wirklich sagen, da haben beide Mannschaften sich nicht so richtig versteckt. Also beide haben auch gut auf Konter gespielt und mit deutlich mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber auch mit gefährlichem Ballbesitz tatsächlich mal. Also im Gegensatz zur zweiten Halbzeit muss man, wenn man sich das mal anguckt, war halt auch wirklich immer Zug zum Tor. Und da war das Tor und von Putti und nach einem Standard. Aber abseits leider.
Leider abseits.
Und es zieht sich eine Tradition, sag ich jetzt mal, zieht sich jetzt durch. Immer wenn wir ein Abseitstor schießen, verlieren wir das Spiel.
Ja, Wahnsinn, bei dir so Sachen auffallen, finde ich immer ganz faszinierend.
Ey. Duisburg war das erste Spiel, wo vielleicht in der Hinrunde vielleicht noch mehr, da weiß ich jetzt nicht mehr, aber Duisburg war, glaube ich, noch in der Hinrunde, aber das letzte Hinrundenspiel. Dann Viktoria Köln und jetzt war es halt Tügütü München. Und ja, das war halt bitter. Also ich
logischerweise schon sehr gefreut. Eine Tradition auf jeden Fall, mit der man sehr gut brechen könnte eigentlich
mal. Absolut. Ja. Aber wieder ein Freistoßtor, wieder kein Tor aus dem Spiel heraus quasi, was dann zwar zurückgeführt wurde, richtig in meinen Augen auch. Ich habe es mir ja nochmal angeguckt und die Kameraeinstellungen bei Magenta sind ja eher suboptimal, was Abseitspositionen auflösen gibt. Also die können ja irgendwie jedes Foulspiel aus 1000 möglichen Positionen immer zeigen, aber irgendwie an der Seitenlinie oder so haben sie keine Kameras aufgestellt. Aber wenn man sich das nochmal anguckt und auch mal ein bisschen so etwas verlangsamt sich anguckt, würde ich sagen, Putti löst sich wirklich einen Schritt zu früh und steht dann knapp einen Meter im Abseits, würde ich sagen. Ja, ärgerlich. Was mir ehrlich gesagt aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit, war, dass Beere mehr so die Egerer-Position an. Da sind ja eigentlich beides Sechser.
Ja.
Und Egerer war doch sehr, sehr offensiv. Muss man ja fast sagen, das war gut, weil die erste Halbzeit ja besser war als die zweite. Witzig, wo wir da zwei Gegentore gefressen haben. Trotzdem ist das mir so hängen geblieben. Aber Beere eigentlich fehl am Platz in meinen Augen. Also Spielaufbau über ihn hat in dem Sinne nicht so gut funktioniert. Er ist mehr so auch derjenige, der den Ball offensiv besser verteilen kann.
Der muss vorne rein.
Ja, hinten Spielaufbau. Unser Spielaufbau läuft ja ganz gut über lange Bälle. Auch was, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich sie jetzt kritisieren soll oder mir mehr davon wünschen will. Weil lange Bälle ja schwieriger zu verarbeiten sind. Also auch fußballerisch ist es schöner sozusagen, wenn man halt das Kurzpassspiel sieht. Mhm. Das ist immer schöner anzusehen. Aber unsere langen Bälle sind mir halt, die gefährlichsten Aktionen sind halt bei uns über lange Bälle. Würde ich auch sagen, funktioniert so langsam auch wieder gut und besser. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, lange Bälle sind auch das Ziel, dass man da jetzt weitermacht. Und das ist nicht Beeres Ding. Und da war er halt ein bisschen ja über. Das ist eher Egerers Position. Egerer kann auch gut lange Bälle schlagen. Und hat es nicht so geklappt. Vielleicht kann man sich das ja fürs Wien-Wiesbaden-Spiel ja wieder anders ausdenken. Ja, Tüguchi hatte man gut im Griff. Oder weiß ich nicht, ob Tüguchi man gut im Griff hatte oder halt ob die
sich haben kontrollieren lassen.
Ja, ist halt immer schwierig zu sagen, ist der Gegner schlecht, weil wir gut sind oder ist der Gegner schlecht, weil die schlecht sind. Deswegen sage ich einfach mal, wir haben die gut reingedrückt sozusagen. Was halt nicht gut funktioniert hat, waren Pässe in die Spitze und Flanken vor allen Dingen wieder. Also ich habe ja gerade gesagt, lange Bälle, gut.
Standardaktion.
Standard, genau. Die Basics haben wieder nicht so richtig funktioniert. Was halt im Abstiegskampf das Allerwichtigste ist. Und ja, deswegen haben wir auch einen Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben. Aber ja, man sagt ja immer, uns fehlt der Knipser. Kommen wir vielleicht in der zweiten Halbzeit noch dazu, wo mir doch mehrere Sachen aufgefallen sind, was halt ja problematisch war, würde ich fast sagen. Oder ja, okay, kommen wir gleich noch in der ersten Halbzeit zu, weil da war es dann vielleicht nach dem 1-0, 2-0. Aber gut. War ich? Tüguchi, genau. Dann das 1-0 für Tüguchi fiel fast sozusagen im, also was Tüguchi halt wirklich richtig stark gemacht hat, war, die haben halt uns, also die haben unser Spiel wieder gespielt, also den Gegner den Ball überlassen und in Umschaltmomenten gefährlich nach vorne gespielt und das haben sie gemacht, also gerade das Spiel, durch dieses Spiel zieht sich ja, dass wir uns die Dinger selber reinlegen.
Ja.
Das war halt Jibi in dem Fall wieder Ballverlust, relativ unbedrängt auch. Aber nee, stimmt gar nicht, das war das Tor schon. Bei dem 1-0 war es aber so auch gefährlicher Konter von Tüguchi, den Erik aber richtig stark hält. Also da war wirklich viel Platz. Man hat den angemerkt, dass die einen starken Antritt haben, die Münchner, und auch flott unterwegs waren. Und da kam Putti und auch unsere Defensive nicht ganz hinterher. Also da muss man einfach sagen, mit Schnelligkeit haben die das Mittel gefunden, uns ja sozusagen den Stöpsel zu ziehen.
Ja, da hast du aber zum Beispiel vielleicht an Putti gerade auch gemerkt, dass er auch noch nicht zu 100% wieder
ja,
heißt auf Status war. Ne?
Mhm.
Und das Problem wirst du jetzt halt wieder
ja
in 4 Wochen haben. Dann.
Ja, richtig, richtig. Ja, und was auch krass war, wir haben ja auch versucht, war fast schon sozusagen, wenn man sich diese eine Szene anguckt, ich habe jetzt die Minute nicht aufgeschrieben, aber wenn man sich die eine Szene anguckt, halt, jetzt fast zum 1-0 gefällt, richtig stark ausgespielter Konter war, wo jetzt halt nur der Abschluss nicht funktioniert hat. Wir hatten ja auch öfter mal Kontersituationen. Dann läuft zum Beispiel Rahm, habe ich jetzt gerade im Kopf, der dann wirklich stark vorrückt, also wirklich auch ordentlich Meter macht und dann abbremsen muss, wieder zurückgehen muss, weil ja, keiner mit
keiner
nachgerückt ist.
Genau,
es ist keiner nachgerückt. Und das hat unser. Warum wir gerade keine Tore schießen, liegt nicht am Knipser. Es liegt daran, dass das Mittelfeld nicht funktioniert.
Ja.
Aber kommen wir erstmal zum 1-0. Also Jibi mit dem Ballverlust, das war das, was ich vorhin meinte, gegen Fischer. Also wirklich unbedrängt. Er schießt ihn an. Also ich weiß jetzt nicht genau. Also man wollte wahrscheinlich den Ball wegpöllen und nicht ins Ausschießen. Und ja, da ist man
ohne Not an der Stelle halt, ne?
Ja, und man ist da eigentlich schon ein gebranntes Kind. Also Thorsten Frings sagte ja schon, in dem Spiel ist es ein, zwei Mal schon passiert, ohne dass es gefährlich wurde. Aber diese beiden Szenen waren schon richtig heftig, die zu Tor geführt haben. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel das Spiel gegen Dynamo Dresden im Kopf oder gegen Wien Wiesbaden. Das sind beides, also beide aus der Hinrunde, beides Spiele gewesen, wo man auch im Zweikampf war, den Gegner anschießt und der Ball dann ja in den Lauf des Gegners gesprungen ist. Damals haben wir in dem Podcast gesagt, ja, sowas passiert dann halt mal und dann wahrscheinlich passiert das so nie wieder. Aber das ist jetzt schon das dritte Spiel diese Saison, wo das so passiert. Und da muss man einfach sagen,
da
muss man draus lernen, ja. Auf jeden Fall. Da muss man den Ball an irgendwie auf die Tribüne pöllen, das hat Thorsten Frings im Interview auch komplett richtig gesagt. Und nicht versuchen, irgendwie den Ball ins Spiel zu halten. Da muss man halt eine Ecke oder einen Einwurf provozieren oder ja, in Kauf nehmen, sagen wir es lieber so, provozieren wäre es halt, wenn wir das für uns genutzt hätten. Aber da muss man das halt in Kauf nehmen. Und weil gerade Standards verteidigen können wir eigentlich sehr, sehr gut. Also es gibt, wir haben zwar auch schon Standardtore gekriegt, klar, aber insgesamt würde ich sagen, dass wir da überdurchschnittlich gut sind. Auch wenn unsere Abwehr eher unterdurchschnittlich ist im Moment leider. Trotzdem muss man solche Sachen definitiv verhindern, weil das sind halt einfache Dinge, die dann nicht funktionieren. Das passt auch zu den Basics in der Offensive. Das sind halt Basics in der Defensive, die jetzt ja, uns um ein Spiel, bin immer noch auch gerne bereit zuzugeben, dass diese 2-0-Niederlage zwar verdient war, aber insgesamt nicht so schlecht war von uns. Also spielerisch war das schon okay. Kommt noch dazu, was daran gelingen hat, dass wir jetzt 2-0 verloren haben und was unbedingt besser werden muss, weil wenn wir jetzt jedes Spiel so spielen, gewinnen wir keins mehr, dann spielen wir höchstens mal 0-0. Mhm. Aber spielerisch sah das schon okay aus.
Hat allerdings Frings auch in seiner Analyse gesagt, der übrigens meiner Meinung nach wesentlich besser wird in seinen Analysen mittlerweile und da auch ein bisschen realistischeren Blick drauf kriegt und nicht immer
ja,
nur
das
alles Gold nennt, was da passiert. Ne?
Ja, auch wenn es ist nicht so immer alles scheiße oder alles gut. Also das stimmt schon. Immer noch sehr ausbaufähig, seine Interviews und alles so, aber es wird besser, ja, das stimmt. Ja, also in den nächsten 5 Minuten sozusagen, wo das 1-0 gefallen ist, war Meppen doch sehr geschockt, würde ich sagen. Wahrscheinlich fragte man sich, wie kann man hier allzu zurückliegen, wenn man eigentlich die guten Chancen hatte aus seiner Seite. Und dann kamen halt schon die guten Chancen. Tanku in der Szene, der 2 Chancen hatte in relativ kurzer Zeit. Eine Riesenchance halt, wo er wirklich frei vorm Tor war und also es war ein bisschen wie das 1-0 von Toguchi, nur halt merkt man, dass man Scheiß am Schuh hatte. Also da hatte man, der Torwart war schon quasi raus aus seiner Ecke. Tanku wollte, man sah wohl was der Plan war. Er wollte dann gegen die Laufrichtung von Vollard wohl schieben. Ja. Allerdings war das in der NOZ stand ja irgendwie zu lässig für den Abstiegskampf und diese Szene ist exemplarisch dafür, ehrlich gesagt, weil das war lässig, wirklich, wie er das gemacht hat. Also die Idee war echt gut, allerdings so wie es ist so ein bisschen, wenn man das sich überlegt, wie das 1-0 gegen Ingolstadt gefallen ist. Das hat er auch ziemlich lässig gemacht und ziemlich stark gemacht, in dem Fall, da ist er reingegangen, da war er der gefeierte Held, aber das war halt, ja, da musst du halt irgendwie versuchen, den reinzuknallen, in den Winkel oder so.
Ist ja auch genau das, was Frings in dem Interview gesagt hat, dass er gesagt hat, hier ist viel zu viel Lässigkeit und Lässigkeit gibt es im Abstiegskampf nicht. Da geht es darum,
darfst du nicht haben.
Dinger zu machen und gegnerische Dinger zu verhindern und das war's.
Absolut, ja. Tanku davor auch noch mit der Szene knapp am Tor vorbei, also ein hoher Schuss knapp an der Latte vorbei. Also wirklich gute Chancen, wo man dachte, ja, das muss doch jetzt sein. Ach, Tor übrigens haben wir gar nicht gesagt. Sarah Reh hat es gemacht, quergelegt von Fischer, der den Ball dann erobert hatte. Gar nicht das Tor, er kann nur die Entstehung und ist dann über die Abwehrverhalten aufgeregt. Genau, es war in der 22. Minute und die Chancen von Tanku waren dann halt, ja, von der 28. bis zur 30. Minute ungefähr. Insgesamt, ja, war es halt leider zu lässig. Ja, Buhre hatte danach auch noch eine richtig gute Chance, knapp drüber auch. Die war noch etwas stärker als die hohe
von Tanku. Immerhin kann man das auch mal als eine gute Chance aus dem Spiel heraus erkennen.
Ja.
Muss man ja auch mal einfach so sagen.
Ja, absolut. Ja, Buhre, ja, ich bin immer noch, ich gucke mir die Spiele an und denke mir so, ja, Buhre kann ja fast auch schon nichts dafür, wenn er nicht trifft, weil er kann sich halt nicht, er kann nicht überall sein, weil er ist ja jemand, gerade unser Zentrum ist unser größtes Problem, unser allergrößtes Problem. Natürlich kann man jetzt sagen, die Abwehrfehler sind auf der Außenbahn passiert oder auf der linken Seite oder, ja, ich glaube beide auf der linken Seite. Ja, stimmt, individuelle Fehler sind immer scheiße und in diesem Fall kann man sie nicht anders nennen, wie sie sind. Mhm. Wir versuchen das ja, oder ich versuche es ja immer zu vermeiden, das auf sowas runterzubrechen, aber mir fällt da jetzt ehrlich gesagt auch kein anderes Wort zu ein. Und ich glaube, hier in der NOZ stand auch drin, der Toguchi-Trainer hat auch gesagt, ja, die linke Meppener Seite ist die Schwachstelle, das haben wir analysiert und haben das genutzt und okay, wenn das so offensichtlich ist, dann mag das sein. Aber ich sehe eher das Problem im Zentrum, dass es da keine richtig klare Linie gibt. Also ich habe ja vorhin gesagt, Bäre, der sich ganz tief in die zwischen die Innenverteidiger zurückfallen lässt, um dann den Spielaufbau ranzutreiben. Gegen Ende der ersten Halbzeit hat es dann mehr Egerer gemacht. Und in der zweiten Halbzeit dann ist es mir gar nicht mehr so aufgefallen, wer es da jetzt gemacht hatte. Aber Bure, Tanku, Bäre und Egerer, das sind jetzt die in der Zentrale sozusagen. Ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt kein Konzept. Also ich sehe da nicht irgendwie, da wird sich drum, also Egerer müsste ja eigentlich derjenige sein, in meinen Augen, der dann den Spielaufbau vorantreibt und halt absichert gegen gegnerische Konter oder halt als Sechser für
defensive Aufgaben. Von hinten raus nach vorne Richtung
bringen. Richtig, genau. Egerer ist, Bäre ist dann der Nächste, oder halt, nee, wir können auch Pio oder Andermatt nehmen, ist ja alles egal, ist dann der Nächste, der dann den Ball bekommt sozusagen, wenn der Ball, wenn der über die Mitte aufgebaut wird, was jetzt passiert.
Und dann
was,
vorne hin zu verteilen an einen Tanku oder an einen Bure.
Richtig, eigentlich an einen Tanku, würde ich jetzt sagen, weil Tanku ein kreativer, starker, stark am Ball ist, der auch den tödlichen Pass spielen kann. Und dann ist vorne halt Bure, der dann halt von mir aus könnte es, also er ist jetzt auch gerade jemand, der nicht der klassische Stürmer ist, sondern er ist jetzt jemand, der sich den Ball im Mittelfeld holt, verteilt und dann vorne irgendwie in der Box sein muss. Und das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob er nicht der Spielertyp dafür ist oder ob das einfach auch zu viel verlangt ist für einen Menschen. Weil wenn du den Ball wirklich tief aus der gegnerischen Hälfte schon holst, also man muss sich das jetzt so vorstellen, dass wir schon im gegnerischen Hälfte sind. Aber Bure, der ja Tore im Strafraum theoretisch machen muss, muss sich die Bälle jetzt halt schon etwas über der Mittellinie holen. Und dann holst du die, verteilst die und musst dann vielleicht auch gucken, dass der Ball, den du erobert hast und verteilt hast, dass er nicht direkt zurückkommt, und bist dann anspielbereit, musst aber halt auch nach vorne, um halt im Strafraum halt zu sein, um da halt möglicherweise die Flanke zu nehmen oder halt den Pass zu bekommen und das Tor zu machen. Ja, und das ist für einen Spieler in der dritten Liga schwierig.
Das sind viele Aufgaben.
Ja, und das zieht sich halt durch die ganze Saison, dass wir diesen einen Stürmer Typ sozusagen haben jetzt. Also der sich die Bälle hinten holen muss, verteilen muss, vorne dann aber auch vorne präsent sein muss. Und dafür muss doch ein anderer zuständig sein. Also in dem Fall wären es doch Bäre und Tanku in meinen Augen. Oder halt, es kann ja von mir aus auch Bure sein, aber da muss Tanku halt vorne drin sein. Ja. Aber Tanku ist ja auch relativ offensiv. Also er ist ja eigentlich Zehner, aber halt auch jemand, der dann im Strafraum in der Box ist und so. Aber im Moment ist es, ja, verlorener Raum in dem Fall, wenn Bure sich den Ball holt, sozusagen verteilt, auf Tanku da von mir aus spielt und es dann weitergeht. Und dann fehlt vorne einer für eine Position, die im zentralen Mittelfeld, im zentralen offensiven Mittelfeld, jetzt durch einen Stürmer gemacht wird und halt, ja, weiß ich nicht, meistens fehlt dann ja irgendwie eine Anstiegsstation. Und das ist das Problem, da fehlt nicht der Knipser, da fehlt ehrlich gesagt das Mittelfeld. Und deswegen, das Bayern-Spiel, wenn wir das uns nochmal ins Gedächtnis rufen, gut, beide Tore sind nach Standards gefallen, Das stimmt, aber trotzdem war da das Offensivspiel in meinen Augen deutlich besser. Und unser Offensivspiel war in der ersten Halbzeit zwar auch gut, da hätten wir auch ein Tor machen müssen, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Aber wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, da ging halt nichts mehr, absolut gar nicht. Da gab es keine gefährliche Aktion von uns. Bis zur 88. Minute haben wir nicht mal einen Torschuss gehabt. Und da hat Tüguchi, klar, die haben sich natürlich auch weit zurückgezogen nach dem 2-0. Das ist nicht verwerflich, das ist normal. Nee, warum soll man auch nach vorne spielen? Du kannst doch besser ein 2-0, was ja auch ein gutes Ergebnis ist, auch verwalten. Vor allen Dingen, wenn du einen Spieltag vorher ein 2-0 aus der Hand gegeben hast.
2-0 ist halt auch ein Ergebnis, das du wirklich gut verwalten kannst. Das ist ja das, was ich auch immer kritisiere. 1-0, das brauchst du noch nicht verwalten. Das steht halt einfach zu sehr auf wackeligen Füßen. Ne? Ja. Aber mit 2-0, da kannst du dich schon einigermaßen sicher fühlen.
Ja, einigermaßen. Und Tüguchi ist ein gebranntes Kind. Die haben halt gegen Duisburg, MSV Duisburg halt auch 2-0 gefühlt, zur Halbzeit glaube ich sogar auch, und haben 3-2 verloren noch.
Ja.
Ja, das ist halt alles bittere Sache. Ja, was die linke Seite, wie schon analysiert wurde vom gegnerischen Trainer, die Schwachstelle war in diesem Spiel wirklich auch schwach. Also Rama und Amin auf der Seite, Amin ja, kommen wir gleich auch noch zu, mit dem Verschulden des 2-0, aber vor allen Dingen auch nach vorne ging halt wenig. Also man ist zwar nach vorne gegangen, ich glaube auch Amin hatte wohl wieder sehr, sehr viel Ballbesitz, hat auch wohl Pässe nach vorne gespielt, aber zusammen mit Rama hat das irgendwie nicht richtig gefruchtet.
Es hat gar nicht funktioniert, in meinen Augen auch nicht.
Meistens hast du dann immer so, dass wenn Rama den Ball hat, dass Amin sich dann in den Raum freiläuft und dann den Pass spielt. Hat nicht funktioniert, aber gut, das hat auf der rechten Seite ehrlich gesagt auch nicht funktioniert. Da habe ich, glaube ich, nur ein Ding im Kopf. Ich glaube, da war aber auch Rama jetzt auf die rechte Seite rüber gewechselt. Das ist ja auch mal so ein bisschen unser Ding, dass wir auch mal von links nach rechts laufen sozusagen. Und Jupp, der dann, oder der Pass kam und Jupp dann nicht mitgelaufen war oder nicht mitlaufen konnte oder wie auch immer. Also man merkte irgendwie, immer noch ist das Problem der Passabstimmung. Und das ist richtig traurig, ehrlich gesagt, nach 30 Spieltagen, dass es da immer noch nicht funktioniert. Ja. Vor allen Dingen, wo man jetzt auch noch eine Woche länger Zeit hatte, zu trainieren. Genau,
da hast du ja eigentlich das Gefühl gehabt, ja, jetzt können sie endlich mal ein bisschen trainieren. Vielleicht kommt da jetzt mal ein bisschen was bei rum. Man findet ein paar Schwachstellen, ein paar Fehler, die man jetzt ausmerzen kann. Ja. Und das läuft ein bisschen runter noch, weil man sich so ein bisschen das letzte Spiel ansieht und da ein paar Schlüsse draus zieht. Und das ist genau das Gegenteil der Fall gewesen.
Ist wirklich so gewesen. Also dann denke ich mir doch lieber komplett englische Wochen nur spielen und gar nicht trainieren. Ja. Also ja. Anscheinend tut das den Jungs besser, als wenn die... Ja, ich weiß ja nicht, was im Training gemacht wird, kann man natürlich nicht sagen. Du hast ja
im Vorfeld noch gesagt, Gott sei Dank haben wir uns kein Freundschaftsspiel gesucht, sondern haben uns einfach mal darauf konzentriert, dass man trainieren kann.
Richtig,
habe ich so mal ein Freundschaftsspiel gesucht.
Hier hundertprozentig auch so gemeint, weil ich gesagt habe, ja, ein bisschen Regeneration ist gut, wenn man echt sehr, sehr viele, auch über jetzt, das zweite Jahr schon, sehr, sehr viele englische Wochen hatte und so weiter, auch viele Corona-Fälle dann in dieser Saison hatte, viele Verletzte, die es ja auch immer sind, und dann kamen noch mehr Verletzte hinzu. Also gut, vor Verletzung bist du nie gefeilt, ob du jetzt spielst oder nicht. Trotzdem, also war ich schon froh eigentlich, dass da auskuriert werden konnte und ja, gespielt werden konnte, trainiert werden konnte. Ja, aber wie du schon sagtest, es hat alles nicht funktioniert.
Nee.
Ja. Das 2:0, kommen wir da dann auch gleich dazu. Also Amin wieder sehr unbedrängt. Das war wirklich eine sehr vergleichbare Szene in der Entstehung, auf jeden Fall wie beim 1:0. Da hat er den Ball verloren gegen Sagarea diesmal, der querlegt und niemand, der dann einschiebt. Auch ein bisschen ärgerlich, wenn man das so sieht nochmal, dass der Ball unter Putis Rücken halt nochmal durchrutscht. Also ja. In dem Spiel kam echt viel zusammen. Also Matchglück war definitiv nicht auf unserer Seite.
Nee.
Soll aber absolut keine Ausrede sein, warum wir 2:0 verloren haben.
Kannst du auch nach so vielen Spieltagen nicht mehr. Weil wenn du das Pech hast, du mal. Ja, aber da kannst du jetzt nicht die ganze Saison drauf schieben.
Nee, das nicht. Ich meinte, hätte jetzt auch nur dieses Spiel gemeint. Aber ja, es war halt bitter. Bitter war auch Egerer, 5. Gelbe in der Szene. Also nicht in der Szene, aber halt etwas später. Habe ich mir doch aufgeschrieben, weil Egerer in der jetzigen Form, würde ich sagen, immer noch ein Verlust, definitiv, als Kapitän auch und auch als wichtiger Defensivmann, aber baut ein bisschen ab im Moment. Aber gut, das tun sie alle, ehrlich gesagt, außer Erik.
Du kriegst ja jetzt die Kapitänsbinde eigentlich.
Jetzt die Kapitänsbinde. Ich glaube, wenn er spielt, Pio. Ich glaube, Pio war letztes Mal Ersatzkapitän. Stimmt.
Pio war Ersatzkapitän.
Also Putti hätte sie eigentlich gekriegt. Also Pio, ja, und dann Erik auf jeden Fall. Ja, klar. Und dann Erik ist, glaube ich, der nächste Ersatz. Wobei Erik war doch, glaube ich, in der zweiten oder dritten Saison irgendwie so der Ersatzkapitän von Tilo.
Ja.
Also gut, er war jetzt halt erst am Anfang raus. Und jetzt würde ich, glaube ich, sagen, aber erst Pio und dann Erik. Naja. Das war dann halt noch eine bittere Sache. Aber ja, wie gesagt, in der Form muss man fast sagen, auch nicht unbedingt eine krasse Schwächung. Das ist ja leider das, aber das sagte ich ja auch schon, das zieht sich ja wirklich auf viele drin. Es gibt ja eigentlich nur wirklich Bünning, würde ich fast sagen, ist der jemand, der nicht ausfallen darf und jetzt ausgefallen ist. Erik natürlich, in der Form seines Lebens gerade. Das sind halt die Spieler, die gar nicht ausfallen dürfen. Der Rest ist halt ja, ersetzbar. Auch durch schwache Leistung leider.
Ah, was ja Thorsten Frings auch nochmal ganz charmant gesagt hat im Interview.
Das hat mich auch heftig, erschrocken, würde ich fast sagen, ja. Dass er sagte, wir sitzen jeden Tag Spieler.
Leute, wenn sie 2 Wochen nicht gespielt haben, sitzen bei mir im Büro und sagen, wieso darf ich nicht spielen, dann müssen sie jetzt mal Leistung bringen.
Ja, habe ich auch gedacht. Ist das irgendwie teamfördernd oder so?
Nee, ich glaube nicht.
Habe ich auch gedacht. Das ist,
ich glaube nicht. Das ist
nicht gut.
Das war eine Aussage, die hat mir auch absolut nicht gefallen, vor allen Dingen, weil er sich ja letztendlich jetzt auch mal gefallen lassen muss. Der indirekte Vorwurf war ja im Prinzip gerade da. Offensichtlich tut den Trainingswochen gar nicht so gut, sondern wir können besser spielen.
Ja, dann überlegt man sich gar nicht über sowas.
Dann überlegst du halt, ja, Trainingswochen bringen ja offensichtlich auch nicht so viel.
Ja.
Und wer muss sich jetzt an der Nase packen? Ich weiß es nicht.
Tja, muss man mal gucken. So. Also können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auf Thorsten Frings überhaupt eingehen? So Trainerdiskussion, irgendwas?
Wollen
wir
da keinen Fall.
Was machen? Sagen?
Heute?
Nee. Also. Was ich dazu sagen muss.
Im Prinzip können wir alle 14 Tage diese Trainerdiskussion noch auflegen.
Ja, es gibt ja Argumente für und gegen, aber ja, ich bin eher der Meinung, kein Trainer, also keine Trainerdiskussion aufkommen zu lassen. Also die ist ja da, also das ist ja so, aber ich würde den Trainer nicht wechseln wollen.
Nee, das bringt es jetzt auch nicht mehr.
Das glaube ich auch. Deswegen und
dafür sind wir jetzt zu spät in der Saison.
Ja, es gibt ja immer so, man sagt ja dann, ja, besser Trainer weg, Trainer rauswerfen und anstatt abzusteigen,
ja. Kann man vielleicht besser ein vernünftiges Gespräch, ja, okay,
da ja,
kann man aber vielleicht besser in der Hoffnung, dass der Klassenerhalt irgendwie noch funktioniert, am Ende der Saison ein vernünftiges Gespräch führen und gucken, wo die Reise hingehen könnte gemeinsam oder eben nicht mehr gemeinsam. Ja,
richtig.
Aber jetzt halt so kurz vor Schluss, ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, 22. Mai ist letzter Spieltag.
Keine Ahnung.
Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Alter, das sind 6 Wochen. Wer soll jetzt da noch irgendwas reißen?
Richtig, sehe ich auch so.
Also den Karren kann er jetzt mal selber aus dem Dreck holen. Dann möchte ich ihn immer noch an seiner Aussage messen, dass wir 1000%ig mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und daran wird sich der Mann am letzten Spieltag diese Saison messen lassen müssen.
Ja, ja. Also nicht nur er muss da den Karren aus dem Dreck ziehen, natürlich auch die Spieler,
das keine
ist
Frage, klar.
Und auch das Trainerteam, das ist deine Aussage gewesen, klar. Also Trainerteam muss das machen, der sportliche Leiter, ja. Das ist alles steht auf dem Prüfstand sozusagen.
Jetzt sind wir doch ein bisschen so in der Diskussion, ja. Mich würde wirklich interessieren, was so hinter den Kulissen läuft. Mich würde wirklich interessieren, welchen Einfluss, welchen Impact da im Training noch vornimmt. Dass er Cheftrainer ist, ist gar keine Frage. Aber er bringt halt einen Herrn Müller dabei, ja. Und wir haben einen Mario Jörn. Neumann.
Jörn, ja.
Einen Mario Neumann dabei, der halt auch als Co-Trainer fingiert. Und da ist halt meine Frage, wie viel Impact hat zum Beispiel ein Mario Neumann noch?
Ja,
der ja halt nun die letzten Jahre einfach guten Fußball aufs Feld gebracht hat über viele Spiele. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, das System Frings muss irgendwie umgesetzt werden.
Ja.
Wobei ich dann auch gerne wissen möchte, was ist das System Frings? Denn das ist mir bis heute nicht erkennbar. Es kann ja auch kein Zufall sein, dass du eins deiner besten Saisonspiele, wenn nicht das beste Saisonspiel, komplett ohne Stürmer halt mit 2-0 gewinnst.
2-1.
2-1, Entschuldigung. Ja. 2-1 gewinnst. Ja, also irgendwas ist doch...
Irgendwas läuft nicht richtig. Ich erkenne das System. Das Problem, was ich an dem System sehe, ist, wir spielen halt das System, was wir seit 4 Jahren in der dritten Liga spielen. Nur halt haben wir diesmal keinen Stürmer. Weil der Ball, der normalerweise dann halt von einem Stürmer verteilt wird und dann vielleicht auf die Außen getragen wird und nach vorne gegangen wird. Wir hatten ja immer Stürmer, die ja irgendwie auch beides konnten. Also Bälle verteilen. Und halt dann irgendwie in der Box sein. Das ist halt aber eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Jetzt muss das halt auf mehrere Schultern verteilt werden. Also ich sehe ehrlich gesagt unser Spiel noch so, wie wir versuchen auf Umschaltsituationen zu spielen. Allerdings funktioniert das halt nicht, weil der Stürmer halt fehlt, dieser Knipser. Und weil der Stürmer, den wir jetzt haben, mehr halt auch in Mittelfeldaufgaben sozusagen eingebunden
ist. Aber auch da muss ich ja dann offensichtlich Thorsten Frings noch eine Frage stellen. Denn wir hatten vorher auch Stürmer, die vorher nicht als solche Stürmer funktioniert haben, die aber durch Trainerleistung ja dann in diese Position herangezogen wurde. Ein nach Osnabrück abgewanderter, bei Holstein Kiel spielender, der halt auch nicht so funktioniert hat wie ein Dennis Undaff.
Ja.
Ein Dennis Undaff, ja, der halt dann funktioniert hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Proschwitz, sei mal ein bisschen rausgenommen, der hat mittrainiert, der wird aber seinen eigenen egomanen Kurs gehabt haben, der zum Glück genau in diese Schiene reinpasste.
Ja.
Aber sowohl als auch Undaff, ja, sind jetzt beides Charaktere gewesen, die du in die Richtung geformt hast.
Ja, weiß ich gar nicht.
Und das ist eine Trainerleistung.
Ja, also Undaff hätte ich jetzt auch hin. Also Undaff auf jeden Fall. Also ja, Undaff,
Giert auch.
Giert weiß ich nicht hundertprozentig. Giert ist für mich auch noch so ein typischer Stoßstürmer, keine Ahnung. Also ein Bosic, nur halt in jemand, der trifft. Also nichts gegen Bosic in dem Fall. Also
ja,
er kriegt ja seine Minuten nicht mehr und der ist auch verletzt. Aber ich weiß nicht. Also so einen Stürmer zu finden, ist natürlich auch immer die Sache. Das ist ja das Problem. Und einen Undaff zu ersetzen, ist schwierig. Das wissen wir alle. Trotzdem musst du dann sein System umstellen. Wenn du siehst, okay, dieser eine Stürmer, der sich halt, der dann halt so viele Mittelfeldaufgaben eingebunden ist, das muss man halt irgendwie auffangen. Entweder durch klarere Aufgaben im Mittelfeld von den Mittelfeldspielern.
Ja.
Oder halt, wenn er das noch machen muss, dann müssen halt die Mittelfeldspieler weiter nach vorne gehen.
Richtig.
Das sind halt diese, also die, ein Tanku kann es ja.
Ich wollte sagen, was aber am Anfang der Saison bei Tanku und Rama auch besser funktioniert, als es jetzt im Augenblick tut.
Ja gut, Rama will ich auch noch ein bisschen rausnehmen, weil Rama jetzt auch sein erstes Spiel von Anfang an wieder gemacht hat.
Ja, auch keine bisschen. Frage, aber das hat trotzdem halt schon am Anfang der Saison bei beiden besser ausgesehen.
Ja, also bei Tanku hat jetzt im Moment eine kleine Schwächephase, Rama hatte in seiner Hochphase quasi Verletzung, ist halt alles scheiße.
Ja.
Ja, Gudaf gefällt mir auch noch nicht so hundertprozentig wieder, immer noch nicht.
Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, der schwächt ab.
Ja, so ein bisschen, ja. Ja, muss man gucken. Aber was meine Meinung, die ich eigentlich noch unbedingt kundtun wollte, war, das Wichtigste halt sind nicht Thorsten Frings, ist auch nicht die Mannschaft, das ist auch nicht wir als Fans, sondern das ist der Verein selber. Und jeder der Verein steht halt über allem, sage ich jetzt aber mal so. Und da kann ich das auch verstehen, dass man jetzt auch an Thorsten Frings festhält, ne? Weil klar, Abstieg ist scheiße, das muss um alle Mittel verhindert werden. Trotzdem selbst ich will jetzt nicht sagen, dass man einen Abstieg in Kauf nimmt, so wie bei Unterharing zum Beispiel, die es ja schon klar kommuniziert haben, gesagt haben, ja, steigen wir halt ab. Also so ganz haben sie es nicht gesagt, aber so haben sie es doch durchblicken lassen. Mhm. Deswegen will ich nicht sagen, um alle Mittel muss Thorsten Frings gehalten werden, aber es geht halt auch um den SV Meppen und halt um die Außendarstellung, auch um die Außendarstellung des SV Meppens. Also wenn man dann jetzt halt Kurzschlusshandlungen sozusagen vollbringt, so wird das, glaube ich, nach außen halt von außen gesehen werden, weil wir stehen ja noch überm Strich und was will denn der SV Meppen? Er steht überm Strich und entlässt den Trainer. Was ist das denn für ein Kackler an? So, mir wäre das wahrscheinlich so ein Denken nach außen.
Dann find auch mal einen neuen, ne?
Ja, genau, das ist auch noch die Sache. Wahrscheinlich ist es auch jetzt gerade nicht so einfach, noch einen Trainer eben schnell aus Mut zu zaubern. Von daher denke ich mal so, es geht halt auch um den Verein und da muss sich halt jeder unterordnen, also sei es Trainer, Spieler und was auch immer, auch Fans natürlich. Wir müssen halt dafür sorgen, dass dieser Verein, ja, also der Schaden von dem Verein abgewandt wird. Wie gesagt, ein Abstieg schadet dem Verein auch, aber wie du vorhin auch schon sagtest, jetzt noch einen zu finden oder halt jemanden zu finden, der uns direkt weiterhilft, also wenn man jetzt mal nach Kaiserslautern nach Duisburg guckt zum Beispiel. Gut, Duisburg ist jetzt wirklich auf einem wirklich hohen Ast. Also da kann man sagen, ja, der Trainerwechsel hat was gebracht. Guckt man sich den ersten Trainerwechsel an, muss man sagen, ja, hat was gebracht. Man ist von Platz, keine Ahnung, 12 auf Platz 8, auf Platz 20 runtergerutscht.
Ja.
Muss man auch sagen. Also ist ja nicht gesagt, wenn wir jetzt den Trainer tauschen, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. Ganz genau. Ja. Es kann natürlich sein, dass der Trainer mit dem Team, das er hat, auch nichts, also das klingt jetzt fies, aber nichts anfangen kann sozusagen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir haben ein gutes Team, wir haben gute Spieler. Trotzdem funktioniert halt irgendwas nicht im Team und ich bin der Meinung, dass das Personal, was jetzt gerade da ist, dafür sorgen muss, dass es funktioniert. Wie gesagt, wir sind auch noch überm Strich. Wir haben ein schlechtes wir haben das schlechteste Torverhältnis, sagen wir es ist.
Mit.
Nee, ja, mit, aber ich glaube, aufgrund der weniger geschossenen Toren, das schlechteste Torverhältnis. Okay. Also mit minus 16 zusammen mit Halle, das wolltest du ja sagen. Ja. Aber wir haben weniger Tore geschossen, das heißt, im Falle einer Punktgleichheit am Ende des Spiels,
ach so,
links, wären wir abgestiegen halt.
Okay.
Aber ja, deswegen, da muss jetzt Spieler, Trainer und alle müssen zusammenrücken und den Kacken noch aus dem Dreck ziehen. Und ich bin der Meinung, das funktioniert auch. Drei Punkte sind wir noch vor im Strich. Und gerade jetzt, wo es jetzt halt ja, schwieriger wird, hat der SV Meppen ja immer noch geschafft, die wichtigen Punkte dann sozusagen zu holen.
Ja, mit Wien Wiesbaden gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, da nochmal wieder ein bisschen was Zählbares zu halten.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube, Heimspiel wieder. Ich bin auch mal gespannt, ob da noch irgendeine Aktion kommen wird.
Denke ich. Ja. Aber gut, lass uns vielleicht doch noch schnell, weil wir sind ja noch, eigentlich noch in der Halbzeitpause.
Die Halbzeitpause war es. Wir haben die Halbzeitpause etwas überzogen, muss man sagen. Aber kommen wir jetzt mal zur zweiten Halbzeit. Man muss aber auch ehrlich sagen, die zweite Halbzeit ist nicht ganz so krass besprechenswert.
Da brauchen wir auch nicht so viel drüber verlieren.
Weil da ist ja wirklich echt nicht viel passiert. Also ich glaube, wenn man sich unsere Folgen so anhört, ist die zweite Halbzeit immer deutlich kürzer als die erste. Ja. Weil ich mir ja auch die Gedanken dazu mache, wie das ganze Spiel gelaufen ist, das meistens immer schon in die erste Halbzeit reinsetze. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist halt wirklich nicht viel passiert. Also wir sind halt echt gut gestartet, muss man sagen, in die zweite Halbzeit.
Ohne Wechsel bis dahin?
Ohne Wechsel, ganz genau. Aber wir sind halt gut gestartet. Wir hatten halt die... Ja, also wir hatten jetzt keine Torchancen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass der erste Schuss aufs Tor in der 88. Minute war. Aber wir haben uns zum Tor hingearbeitet und meistens hat immer der letzte Schuss gefehlt, was ja immer bitter war. Aber wir haben gedacht, alles klar, die Jungs wollen noch und können noch und wollen hier noch was rumreißen. Ja, das war dann nach 10 Minuten halt vorbei.
Ja, obwohl von Türkgücü selbst ja auch nichts, eigentlich gar nichts mehr kam.
Nee, absolut.
Die gesamte Halbzeit nicht mehr, wenn man so will. Nee. Das hat uns natürlich für die Ballbesitzstatistik weit nach vorne gebracht.
Das glaube ich auch.
Das ist auch alles, was uns dort geholfen hat. Das
Problem war halt, in der zweiten Halbzeit hatten wir sehr, sehr ungefährlichen Ballbesitz. Das heißt, bis zum Strafraum konnten wir walten und schalten, wie wir wollten. Das hat Türkgücü nicht so krass interessiert.
Ja. Und dann haben die einen auf Gandalf gemacht.
Dann haben sie gemacht. Ja. Und ja, das war halt in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser, aber hier war es halt schwach. Was auch schwach war, waren die Standards, muss man mal einfach wieder sagen. Wir haben zwar ein Standard-Tor gemacht, was wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Allerdings war gerade in der zweiten Halbzeit nichts mehr an, was gefährlich irgendwie. Das war Torwarttraining. Wir haben den Ball hoch in den Strafraum gespielt, der Torwart konnte ihn gut abfangen. Ja. War echt bitter. Viele Ballverluste, viele Fehlpässe, vor allen Dingen im Spielaufbau, war schwach.
Es war eigentlich nicht mehr schön anzusehen.
Nee, das war es nicht. Also man guckte das und denkte so, wir können hier noch, wie man auch so schön sagt, noch 2 Stunden spielen und das Ding geht nicht rein. Und ja. Die einzige Szene, die noch ein bisschen für Aufregung gesorgt hatte. War in der 58. Minute ein Doppelhandspiel. Das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Also wirklich auch eingeklemmt so den Ball zwischen Arm und Oberschenkel. Also wenn das kein Handelfmeter ist, ganz ehrlich, dann können wir das auch lassen mit diesem Fußball. Also dann weiß ich nicht. Also es wird ja von dem Schiedsrichter-Experten Baba Grafati wurde ja gesagt, aus kurzer Distanz angeschossen, kein Elfmeter. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das nochmal anguckt, und das muss der Schiedsrichter einfach sehen, das ist Handspiel.
Das ist
ganz klar Handspiel. Also da muss man, also ich würde sagen, da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Das ist so klar Hand. Aber naja, gut. ist halt, wie es ist. Also da gab es halt keine Elfmeter für uns. Das hätte vielleicht nochmal den Impuls geben können für uns, dass wir hier noch was reißen können. Aber ja, das hat auch zum Spiel gepasst so ein bisschen, dass wir diese Chance halt nicht bekommen, da noch was zu reißen. Ja. Den ersten Wechsel gab es dann in der 60. Minute. Da kam Krüger für Jupp. Da habe ich mich auch ein bisschen irritiert. Hä, Krüger für Jupp? Wie soll das denn funktionieren? Also
habe ich auch nicht. Also natürlich gar nicht.
Krüger übrigens im Nachhinein. Spoiler-Alarm. Es hat nicht funktioniert.
Es hat nicht funktioniert.
Ja,
genauso wenig wie Andermatt für Putti übrigens. Ja, wobei das war ja tatsächlich ein zwanghafter Wechsel, weil Putti da den Oberschenkel-Faserriss im Oberschenkel
bekommen hat. Der Obermuskel ist aber auch schön.
Obermuskelriss. Herr Ober, einen Muskelriss, bitte.
Ja, dauert 2 bis 4 Wochen. Ja, aber Andermatt habe ich mir auch gedacht.
So lange habe ich keine Zeit. Haben Sie doch was Schnelleres?
Bei Andermatt habe ich mir auch schon überlegt, okay, das könnte auch schon der Wechsel jetzt sein für ja, nächste Woche. Also wir spielen übrigens Montag, für alle, die das nicht wissen. Aber das werden wahrscheinlich alle wissen. Dass der halt den Putti, den Egerer-Ersatz macht, sozusagen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich Igra nicht von Anfang an gar nicht mehr Erinnerung habe, wie das so funktioniert, aber müssen wir jetzt durch, ist halt wie es ist. Ja, dann kam halt später noch
Tetamusch und
Tetamusch. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich sehr gewundert, dass Tet auf der Bank saß, anstatt ein Julius Dücker quasi, der nicht am Ende der Saison den Verein verlässt, also der am Ende der Saison auch den Verein verlässt.
Ich würde sagen, das Problem ist, Julius Dücker sitzt halt nie bei Frings im Büro und fragt, warum er nicht spielt.
Doch, wahrscheinlich hat er das einmal gefragt und da hat Frings gesagt, du bist kacke. Und das war's. Also ich kann ein bisschen ehrlich gesagt nicht voll. Also Dücker, man polarisiert ja auch ein bisschen.
Gibt's ihn eigentlich noch?
Also ich glaube nicht, dass er verletzt ist. Also ich habe keine Ahnung. Hat halt auch viel dazu beigetragen, dass wir in dieser Nach-Corona-Phase halt auch unsere Punkte geholt haben, die jetzt dafür sorgen, dass wir 3 Punkte über dem Strich stehen und nicht darunter. Aber er muss wohl irgendwie, ja, er bringt einfach keine Leistung anscheinend im Training. Anders kann man es ja nicht sagen. Also woran soll es sonst liegen? Er ist nicht verletzt, er spielt, sitzt nicht auf der Bank, wenn halt ein Stürmer ausfällt und dann setzt man da einen hin. Gut, kann natürlich auch für die U23-Regel gewesen sein, dass Dücker nicht gespielt hat, weil ja auch Bünding raus war. Aber
Weiß nicht. Insgesamt sehr schwierig.
Insgesamt schwierig, ja. Ja, was ein bisschen erschreckend war, wieder mal, war Toguchi, die sich dann gegen Ende des Spiels halt ein bisschen nach vorne getraut haben und dann sofort halt auch gefährliche Lücken gefunden haben. Die haben jetzt zwar in der Szene noch jetzt keine gefährliche Torchance gehabt, aber man hat so gemerkt, der Gegner kommt einmal nach vorne und ist halt quasi schon blank, fast blank. Das ist schon bitter gewesen. Naja.
Dann war noch die von dir vorhin schon angesprochene, angesprochene einzige Torchance, die wir überhaupt noch hatten in der zweiten Halbzeit, in der 87. Minute. Das sah noch ein bisschen danach aus, als könnte das nochmal Fußball werden, aber hat dann auch nicht sollen sein.
Nicht so ganz, naja, genau. Es war schade auf jeden Fall, weil man sich eigentlich gut durchkombiniert hatte, in dem Strafraum auch viel Platz hatte. Aber stark gehalten von René Vollert, leider.
Ja, leider.
Ja, ein Tor hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt. Ob wir jetzt einen Punkt noch verdient gehabt hätten, aufgrund der sehr schwachen zweiten Halbzeit, weiß ich nicht. Punkt. Was halt so richtig gefehlt hat, auch die zweite Halbzeit komplett rückblickend betrachtend war. Auch das hat Thorsten Frick, glaube ich, ein bisschen anders kommentiert und gesehen. Weiß ich nicht genau, wie man das sehen kann, aber er sagte, die Einstellung und so hat ja alles gestimmt. Also Einstellung will ich vielleicht auch gar nicht abstreiten den Spielern, aber der Kampf und der unbedingte Wille, das Spiel noch irgendwie zu drehen, irgendwie noch einen Punkt mitzunehmen, irgendwie noch ein Tor zu schießen, das hat alles gefehlt. Und das hat mir doch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich, also zum Schluss gab es noch fast noch das 3:0 für Toguchi, aber das ist ja auch egal. Was man jetzt halt nach dem Spiel noch sagen kann, ist, ich bin sehr, sehr froh, dass Lars Bünding zurückkommt. Und ich, dass ich diesen Satz sagen werde, das hätte ich vor zur Hinrunde oder zum Rückrundstart auch nicht gedacht. Ich bin auch sehr froh, dass Hämlein wiederkommt. Weil ich glaube, gerade ein Chris Hämlein wäre wichtig in dieser zweiten Halbzeit gewesen, der halt mitreist.
Ja, genau. Also ein bisschen Druck zu machen.
Der Ex-Kapitän von Kaiserslautern, der auch in einem Interview gegen Viktoria Köln auch starkes Interview, auch starke Analysen gegeben hat, wo man sagte, okay, man sieht, der Typ hat Verantwortung übernommen in seinem Ex-Verein mal. Der wird das hier auch machen oder kann das hier auch machen. Und gerade wenn das Spiel halt so ein bisschen hin und her wogt, also ja, das stimmt so, das ist falsch gesagt, aber wo es halt so ja, wo vielleicht ein Funke fehlt, um das Feuer zu entfachen, genau. Um mal einen Spruch zu nehmen, der mir gerade so einfällt, woher der kommt, keine Ahnung. Aber da könnte vielleicht gerade ein Chris Hemlein wichtig sein. Und deswegen hoffe ich darauf, dass er jetzt gegen Wien Wiesbaden spielen wird. Allerdings hoffe ich auch, dass Rama spielen wird, weil ich glaube, Rama braucht Spielpraxis, um wieder gut oder besser zu werden.
Rama wird spielen, er braucht das Spiel.
Für die Vertragsverlängerung. Kann auch gut sein, aber vielleicht reicht es ja auch, wenn er einwechselt wird. Deswegen muss man mal abwarten, wer spielt. Aber ich tippe auf Hemlein, wenn er wieder zurück ist, weil er ist ja auch fünfte Gelbe. Das heißt ja nicht, dass er verletzt war, angeschlagen war. Genau. Der ist ja fit, hoffe ich.
Und wahrscheinlich hat er bei Thorsten Frink schon im Büro gesessen.
Ja,
ist bei
Thorsten Frink im Büro gesessen, aber darf er nicht mitfahren. Hat er gesagt, ja, das ist halt so eine Regel. Ist so eine Regel vom DFB.
Können wir nochmal anrufen.
Richtig, deswegen hoffe ich, dass gerade die beiden, Bünding halt als unser Abwehrchef, jetzt umso mehr noch, wo Putti nicht da ist, weil er verletzt ist, hoffe ich einfach darauf, dass die beiden das Spiel gegen Wien Wiesbaden zusammen mit den anderen Jungs natürlich auch das Spiel halt umreißen. Also wir brauchen wieder unbedingt einen Sieg, sonst ja. wird es schwierig.
Bitter.
Genau. Man muss sagen, nach Wien Wiesbaden kommt der FC, müssen wir nach Ingolstadt. Und dann kommt der FC Magdeburg zu uns.
Kein leichtes Programm.
Absolut nicht. Also in Wiesbaden im Moment 5., 6. irgendwie was. Also die haben, glaube ich, nichts.
Weißt du, was das Positive daran ist? Wir sind gerade wieder im Tal. Jetzt geht es natürlich bei der Achterbahnfahrt wieder bergauf, auf.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Also auf Twitter haben wir auch lustig gescherzt, dass es dann heißt, ja, Meppen verliert, Meppen gewinnt. Wenn wir das so weitermachen bis zum Saisonende, dann haben wir den Klassenerhalt locker in der Tasche. Das ist gar kein Problem.
Ist was dran.
Ist was dran, ja. Das müssen wir halt jetzt nur machen. Und jetzt wieder einen Sieg holen. Zorswix hatte, glaube ich, auch im Interview gesagt, es wäre mal ganz schön, 5, 6 Spiele mal in Folge nicht zu verlieren und eine kleine Serie zu starten.
Das ist vielleicht eine gute Sache, die sich vornehmen sollte, vielleicht für seinen nächsten Verein.
So. Nee, für diesen Verein.
Ja, 5, 6 Spiele kriegen haben wir noch. Wir haben noch 8, ne?
Wir haben noch 8.
Ja, das war der 30. Dann kann er es noch schaffen.
Ja,
dann kann er es noch schaffen.
Dann
brauchen wir vielleicht auch keinen nächsten Verein.
Wenn wir die Saison nicht mehr verlieren, dann sollten wir es auch geschafft haben, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, genau 45 Punkte, glaube ich, ne? Aber wenn nicht 6.
Also du meinst 8 mal 1 Punkt.
Ja.
Da ich tippe, mit 44 sind wir auch durch.
Hoffentlich. Ja. Egal wie es, wir müssen unbedingt es schaffen, die Klasse zu halten, weil ich einen Abstieg wäre.
Safety first, 3 Punkte am Montag gegen Wien Wiesbaden.
Punkt. Dann sieht das alles schon gut aus. 39 Punkte, das sieht schon deutlich besser aus, ja.
Definitiv. Okay.
Jo.
Dann war es das für heute. Bisschen bonuslang.
Bonuslang, ja, genau.
Dank der Frauen.
Ja, ist ja nicht schlimm, das ist ja gut.
Richtig. Und wir hören uns dann nach dem kommenden Montag wieder.
Jo.
Bis dahin. Dann.
Ciao, ciao.